Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Fit und Fundiert von Brandtherm Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Ernährung und Gesundheit. Mein Name ist Thomas Kani und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das bedeutet, Training ist das beste Anti-Aging. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und lasst mich mit einer Frage beginnen. Was bedeutet eigentlich alt werden? Wenn ich diese Frage auf meinen Vorträgen stelle, höre ich fast immer wieder die Antworten, man wird langsamer, man bekommt Schmerzen, die Kraft lässt nach, der Rücken macht Probleme, die Knie funktionieren nicht mehr, man braucht immer mehr Medikamente, hat man so eine schöne Medikamentenbox, ne? Dann irgendwann kommt halt immer dieser Satz, aber so ist das, das ist Altern. Das heißt also, so ist das mit dem Alter. Doch über diesen Satz möchten wir heute sprechen, denn stimmt das wirklich oder haben wir über Jahrzehnte etwas geglaubt, was wissenschaftlich längst widerlegt wurde? Viele Menschen setzen Alter automatisch mit Krankheit gleich. Dabei ist Alter und Krankheit oder sind Alter und Krankheit zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, wir werden älter, aber die Art und Weise, wie wir altern, ist zu einem erstaunlich großen Teil beeinflussbar. Die moderne Medizin zeigt heute ganz klar, nicht die Zahl im Personalausweis entscheidet darüber, wie fit wir sind. Entscheidend ist vielmehr, wie wir unseren Körper behandeln. Es gibt heute 80-Jährige, die Berge besteigen. Es gibt 90, ja sogar 100-Jährige, die Marathon laufen. Und gleichzeitig gibt es Menschen mit 40, die bereits beim Treppensteigen außer Atem sind. Warum ist das so? Weil unser biologisches Alter häufig deutlich wichtiger ist als unser kalendarisches Alter. Unser Körper kennt keinen Geburtstag. Unsere Muskeln wissen nicht, ob wir 35, 55, 65 oder 75 Jahre alt sind. Wir kennen nur eine einzige Sprache, Belastung oder Nichtbelastung. Jede Bewegung ist eine Information. Jede Trainingseinheit sendet eine Botschaft an den Körper. Und diese Botschaft lautet, du wirst noch gebraucht. Der Körper reagiert darauf mit Anpassung. Er baut auf, er repariert, er stärkt, er schützt. Genau darüber sprechen wir heute. Und wenn ich wir meine, dann ist natürlich Felix Söller wieder mit am Start. Herzlich willkommen, lieber Felix.
Ja, lieber Thomas, vielen Dank für deine wirklich sehr ausführlichen, einleitenden Worte. Ich bin Orthopäde, ich stelle mich kurz vor wie jedes Mal. Ich bin Orthopäde in München in einer sehr großen Praxis, die sehr auf dem konservativen Spektrum spezialisiert ist. Wir machen sehr viele innovative Diagnostik und Therapien und das Thema mit dem Anti-Aging ist natürlich eine Sache, die sich in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert hat, denn es ist letztendlich so, dass man sagen muss, wir altern, wir ist ganz normaler Prozess, aber wir werden einfach immer älter. Was vor 50, 60, 70 Jahren noch Ausnahmen waren, ist bei uns ja schon der Durchschnitt. Das heißt, der Durchschnitt heißt, dass wir jetzt im Schnitt 80 plus alte Jahre werden, was vor 50, 60, 70 Jahren ja schon eine absolute Rarität war. So, das ist der eine Aspekt. Das liegt daran, dass wir sicherlich eine gute Medizin anbieten, dass wir eine gute Medizin heißt für mich auch Medikamente und Diagnostik anbieten, aber das Bewusstsein der Menschen hat sich verändert. Das Bewusstsein heißt, wie ernähre ich mich richtig, wie verhalte ich mich richtig, wie schone ich meinen Körper, wie stärke ich meinen Körper, wie lasse ich vielleicht schädliche Einflüsse möglichst weg. Dieses Bewusstsein ist natürlich auch erst gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Ja, wenn ich mir vorstelle, als kleines Kind bin ich noch in den Flieger gestiegen, da hat der halbe Flieger hinten geraucht. Ja, das war völlig undenkbar, dass man da irgendwie plötzlich panisch aus dem Flieger gesprungen wäre. Nein, das war normal. Oder dass der Alkoholkonsum, das war gängig, dass man dann schon mit 14 Jahren zum Fußballplatz, der Papa war halt der Trainer oder hat dann gefeiert und hat einen Kasten Bier vorbeigebracht und so weiter. All diese ganzen kleinen Komponenten, die sind mitgewachsen und man hat natürlich gesagt, das, was früher Standard war, hat man halt auch mal reflektiert und das ist ja das, was wichtig ist, dass wir Menschen reflektieren. Wir sind zwar Säugetiere, aber wir haben ein Gehirn, wir denken nach und wir erweitern unser Bewusstsein. Und das hat dazu geführt, dass die Menschheit immer älter wird. So, das ist ein schöner Aspekt, der allerdings auch mit vielen kritischen und auch kritischen Themen, aber auch mit Nachteilen verbunden ist. Also unser Körper ist allerdings biologisch gesehen nicht für dieses Alter ausgelegt. Unser Kopf, unser Geist, ja, aber auch da sind limitierende Faktoren da, die einfach eine Rolle spielen, die wir ganz gern vergessen. Ja. Und dieser Aspekt führt natürlich den Patienten, den Menschen zum Arzt, weil er sagt, hey, ich bin jetzt 70, ich bin 75, ich habe Schmerzen, wie gibt's sowas? Ja. Es gibt wenig Patienten, die sagen, ja, ich komme in die Sprechstunde und sage, ja, aber wo tut's denn weh? Ja, Frau Meier, mein Knie tut weh. Dann sagt die Patientin von sich aus, ja, aber ich bin doch schon 85. Sage ich, ja, wissen Sie, genau. Also es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass wir natürlich immer mehr wollen und immer mehr fordern. Und das ist natürlich dann auch eine kleine Spagat, den wir haben zwischen dem, was unser biologisches Programm hergibt und das, was wir vom Geistigen, von unserer Selbstforderung haben wollen. Und da werden wir Ärzte natürlich oft ins Spiel gebracht, so nach dem Motto, mach mich wieder fit, mach mein Knie wieder gesund, hilf mir, dass ich meine Schmerzen loswerde. Und da sind wir natürlich schon auch in der Lage, mittlerweile vieles zu unterstützen, zu verändern, auch zu reparieren, ist ja gar keine Frage. Aber es ist trotzdem so, den Alterungsprozess an sich, den kann bislang keiner aufhalten. Wenn wir von Anti-Aging sprechen, dann muss man vielleicht einfach mal sagen, was verstehen wir unter Anti-Aging? Ja, es heißt ja, Aging übersetzt natürlich Alterungsprozess. Anti-Aging gegen den Alterungsprozess, das ist vielleicht eine gute sprachliche Übersetzung, aber das Grundprinzip, das Altern zu stoppen oder so rückgängig zu machen, das ist noch Illusion, vielleicht in Science-Fiction-Filmen, wie auch immer. Aber wir sagen, wenn wir unter Anti-Aging-Medizin sprechen, eine begleitende Maßnahme, eine begleitende Therapie des Alterungsprozesses, um gewisse Veränderungen milder zu gestalten oder Reparaturvorgänge zu unterstützen, zu verbessern etc. Also deswegen ist gerade die Anti-Aging-Medizin oder auch das Thema auch in der Orthopädie, in der Sportmedizin sehr wichtig und angekommen, und damit werden wir auch immer mehr konfrontiert und müssen natürlich auch einen gesunden Mittelweg finden zwischen der Illusion und der Realität. Aber ich glaube, wenn man mit einem vernünftigen Patienten spricht, dann kann man ihn schon auf den richtigen Weg bringen. Und ich denke, da sind wir heute ganz gut dabei, auch in der heutigen Session mit dir, Thomas, einfach mal so ein paar Lichtblicke zu geben. Was ist vielleicht Nonsens? Was ist wirklich sinnvoll? Aber grundsätzlich erstmal das Thema, was ist überhaupt Altern? Das ist, glaube ich, mal ein Thema, wo wir vielleicht mal eine Lanze brechen sollten, dass man so ein bisschen drüber spricht.
Ja, ich meine, viele denken ja, wenn sie über Anti-Aging sprechen, denken sie sofort an Cremes, Nahrungsergänzung, Vitamine, Hormone, Schönheitsmedizin. Natürlich sind das auch Dinge, die es gibt, aber die wirksamste Anti-Aging-Therapie, die kostet fast nichts und die heißt regelmäßige Bewegung, weil es gibt kein Medikament, was in der Lage ist, gleichzeitig die Wirkung Herzschutz, Diabetesprävention, Osteoporoseschutz, Demenzprävention, bessere Stimmung, mehr Muskelmasse, längeres Leben zu bringen, ohne dass es Nebenwirkungen gibt. Und da ist natürlich die Bewegung ganz vorn. Und das ist eigentlich das, worüber wir heute sprechen wollen. Und viele stellen sich ja das Altern wie eine Sanduhr vor. Ne? Oben liegt die Jugend, unten das Alter und der Sand rieselt unaufhaltsam. Doch biologisch funktioniert ja das Altern nicht ganz so, dass man sagen kann, egal was du machst, du wirst in jungen Jahren wirst du fit sein, das ist normal. Aber wie ich denke, wir können schon beeinflussen, wie wir altern.
Ja, das mit dem Vergleich der Sanduhr fand ich wirklich tatsächlich passend, weil du hast ja oben den dicken Bauch mit Jugend, mit Energie, mit Kraft und Muskeln und allem, dann wird es immer dünner und irgendwann kommt diese Öse, und ich musste etwas schmunzeln, als du dann den Sand rieseln und unten dann den Sandhaufen, weil in der Tat zum Schluss hinten wird dann nur noch ein Sandhaufen, ja. Also insofern war das Beispiel super treffend, und es ist natürlich einfach so, dass, wie gesagt, unser Körper, unsere Evolution ist aufgebaut auf ein Maximum, an ein Peak an Kraft, an Muskelmasse. Das liegt so ungefähr zwischen 25 und 30 Jahren. Das liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Evolution, weil wir Menschen sind, wenn wir uns die ganze Evolution des Planeten anschauen, Das kann man ja runterrechnen, sind wir eigentlich nur ein paar Sekunden auf der Welt, im Gegensatz zu den Dinosauriern und Meteoriten und alles. Also unsere Evolution hinkt noch hinterher und wir Menschen sind schon so fortschrittlich und modern und haben viele Techniken gefunden, um das zu erweitern. Aber anders gesagt, eben genau, unsere Evolution hat uns unseren Mittelpunkt, unseren Peak bei 25, 30, weil er gesagt hat, ihr Menschen werdet nicht älter als 50, 60 Jahren. Ja, dann hat die Natur gesagt, ja gut, da passt es ja, aber das ist ja das Zeitalter haben wir ja schon übersprungen. Heißt also, ja, wenn wir jetzt von dem Maximum sprechen, von der maximalen Knochensubstanz, von der maximalen Kraft und Muskelmasse, dann kann man sagen, im Durchschnitt hat das der Mensch mit 25 und 30. Aber das heißt nicht, dass es der Stillstand ist, ja. Das muss man immer ganz klar sagen. Wir können viele Sachen beeinflussen. Wir können Organe beeinflussen, wir können unseren Kreislauf beeinflussen, wir können die Muskel beeinflussen, die Haut beeinflussen. Das sind mittlerweile Sachen, die alle zusammen gesehen beeinflussbar sind, positiv, natürlich auch negativ, indem man vielleicht auf Sachen, auf schlechte Einflüsse noch, worauf zu sprechen kommen. Also das sind die Momente, wo ich sage, da haben wir unseren Peak erreicht und natürlich nimmt unsere Lebenskraft und unsere Stärke und unsere Regenerationsfähigkeit, da sind wir schon im zellulären Bereich, da kommen wir ja später noch zu sprechen, eben dann langsam ab. Die Frage ist nur, wie schlank und wie sehr lassen wir zu, dass unser Flaschenhals oder Sanduhrhals diese Einengung, es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, dass wir das halten, dass dieses Loch einfach enger bleibt, dass die Kraft länger gehalten wird. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Oder die Öffnung ist so groß, dass der Sand rund durchrieselt und irgendwann sind wir tatsächlich ganz schnell weg. Also ich sag mal, das entscheidet jeder Mensch für sich ein bisschen. Natürlich ausgenommen Krankheiten, die man nicht beeinflussen kann. Das ist mal ausgenommen davon. Ja. Aber nehmen wir mal einen gesunden, normalen Menschen, der einfach viele Faktoren in der Hand hält. Ja, wir sind in einer Zivilisation, wo wir uns gut ernähren können, wo man darauf achten kann, was man isst, wie man isst, wie man sich bewegt und was man an Sport macht. Also diese Faktoren. Und da muss ich jetzt ein bisschen mal provokant werden und ich sage, ich glaube, dass wir Menschen eigentlich unsere Gesundheit, und da nehme ich jetzt wieder die Ausnahme der bestimmten Krankheiten, eigentlich in der Hand haben, wie gesund und wie lang wir leben. Es ist sehr provokant, ich weiß, das ist leichter gesprochen, als es ist, aber am Ende haben wir Menschen es mittlerweile in der Hand. Die Medizin trägt dazu ihren Teil bei, aber wir Menschen, heißt, wie aktiv bleiben wir, was essen wir, wie ernähren wir uns, wie pflegen wir unseren Körper, genauso wie unsere Haut, das ist relativ simpel. Wenn ich den ganzen Tag draußen in der Sonne bin und dann noch schön das Tiroler Nussöl draufklatsche, ja, und dann wundere ich mich, dass, abgesehen vom Beißen oder vom dunklen Hautkrebs, meine Haut halt aussieht wie eine Pflaume, die 3 Wochen auf der Fensterbank lag, dann ist die Haut einfach kaputt, ja. Und das ist das Spiegelbild. Das heißt im Prinzip, so sieht es dann drin bei uns aus. Gebe ich meiner Haut einen Sonnenschutz, gebe ich ihr Wasser, creme ich mich ein oder pflege ich meine Haut, kann die bis 80 schön glatt, also im Sinne, natürlich mit Falten ist ja klar, aber dann ein ganz anderes Erscheinungsbild. Und das ist im Prinzip eigentlich das Spiegelbild unseres Inneren, weil das sehen wir bloß nicht, ja. Und deswegen ist das immer ganz interessant. Meine Frau ist Hautärztin, die erzählt mir das immer, wenn ich mich morgens nicht eincreme, dann heißt es immer so, hier diesen. Also deswegen ist das im Prinzip, ob es die Haut, der Muskel, mein Herz ist, die Nervenbahnen, mein Gehirn. Und deswegen ist eigentlich das, wo wir jetzt drüber reden, die sportlichen Aspekte entscheidend, weil diesen Aspekt können wir selbst beeinflussen.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Also mit 25, 30 ist es so, unser Körper befindet sich in, ja, wenn wir auf die Welt kommen, zuerst mal in einer sehr aufbauenden Phase. Das heißt also, die Knochen wachsen, sie werden länger, sie werden breiter, sie werden kräftiger. Muskulatur wird mehr gebildet in dem Moment und. So dass wir dann mit 25, 30 so ungefähr diese, bei der Knochendichte sprechen wir von der Peak Bone Mass, sprechen also die 100% Knochendichte erreicht haben. Bei der Muskulatur sieht es dann ähnlich aus. Und dann passiert dieser Prozess, dass mit zunehmendem Alter sich dieses Gleichgewicht ganz einfach verschiebt. Und das passiert nicht plötzlich, sondern langsam. Und wenn ich jetzt mal so versuche, das so ein bisschen zu kategorisieren, da haben wir einmal den Muskelabbau. Das heißt also, wir haben die sogenannte Sarkopenie und da kann man wirklich sagen, so ab dem 30. Lebensjahr, wenn wir jetzt keinen Sport betreiben, verlieren wir ungefähr 0,5 bis 1% an Muskelmasse. dass ich dann während den Wechseljahren bei Frauen dann auf 1 bis 2% erhöhen kann und ab dem Alter von 80 beschleunigt sich dieser Prozess dann nochmal, sodass wir also heute wissen, ohne Training ist es so, dass wir bis zum 80. Lebensjahr ungefähr so 40 bis 50% an Muskelmasse verloren haben. Würdest du mir da beipflichten?
Ja, das ist entscheidend, weil ich sehe in meiner Sprechstunde genau das Spiegelbild, was du gerade in der Wissenschaft oder in der Theorie sagst. Wir haben auf der einen Seite Patienten, die sind ein Leben lang sportlich, die treiben Sport, sie machen Ausdauer, sie gehen ins Fitnessstudio. Und dann haben wir die andere Seite, die gar nichts machen. So, dann kommen wir Ärzte und sagen, oh, du musst jetzt anfangen, weil wir messen zum Beispiel regelmäßig die Muskelmasse. Das ist ein sehr, sehr einfaches System. Auch bei uns im Primetime, bei euch im Primetime gibt es die sogenannte InBody, die sogenannte Bioimpedanzmessung. Das ist eine simple Geschichte. Da wird eben, ich sage mal, das Strom durch den Körper geschickt, gemessen, Gewicht adaptiert. Und da lässt sich relativ schön sehen, wie viel Muskelmasse man hat, wie viel Fettmasse, wie viel Knochen, wie viel Wassereinlagerungen. Und da sieht man schon Weizen vom Spreu im Prinzip den trainierteren Patienten, der mag gar nicht optisch so trainiert wirken, aber er hat natürlich einfach eine deutlich höhere Muskelmasse gegenüber der Fettmasse. Das spiegelt sich vielleicht manchmal im Gewicht wider, wobei ich sage, das Gewicht ist sekundär, weil wenn ich jetzt einen wirklich trainierten Menschen habe, der wiegt einfach viel mehr, der fällt dann auch in dem sogenannten Body Mass Index, das ist ja so ein Parameter, schon mal raus, weil der ist dann gleich mal fettleibiger. Also insofern wäre ich dabei. Insofern sage ich einfach, hier muss man einfach diese Parameter messen und die liegen uns einfach zur Hand. Das heißt, man kann sie einfach messen. Und die Sarkopenie ist, ich würde sagen, die fällt immer unter den Tisch. Das ist eigentlich eine Volkskrankheit, wenn man so will, wobei es ja keine Krankheit ist, sondern ein Status, der sich einfach ändert. Aber es führt zu einer Schwächung des Gesamtkörpers. Die Leistungsfähigkeit wird weniger. Die Leute werden schwächer, sie werden müder. Die Bereitschaft, sich zu bewegen, geht den Bach runter. Und das ist ja das, was Menschen uns anhält. Das heißt, wenn wir uns bewegen, sag ich mal ganz profan, geht unser Blut durch den Körper, es geht Sauerstoff durch den Körper, in unser Gehirn. Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Nährstoffe. Wenn das alles ausgebremst wird, dann wird unser Körper sich dann anpassen, immer weniger machen, immer weniger, immer weniger. Und wir werden langsam immer müder, langsamer und schwächer. Da rauszukommen, wird immer schwieriger. Deswegen ist es eigentlich die Message, Leute, fangt so früh an wie möglich mit Sport. Wenn ihr keine Idee habt, dann geht zu uns, ich sage immer zu uns, ins Primetime. Da werdet ihr beraten, da kriegt ihr eine optimale Betreuung. Da gibt es Geräte, da gibt es Maschinen. Also wenn man jetzt nicht weiß, wozu man geneigt ist, dann ist natürlich ein Fitnessstudio wirklich eine gesegnete und zu empfehlende Sache. Eine Anekdote aus meinem privaten Umfeld, meine Mutter ist vor 3 Jahren 80 Jahre alt geworden. Und als mein Vater verstarb, haben wir gesprochen und gesagt, du, ja, und sie hat sich sehr für ihn aufgeopfert und so weiter und hat sich immer schwächer gefühlt. Dann sagt, das kann ja nicht sein, du bist jetzt 80, du bist gesund eigentlich. Dann habe ich sie ins Fitnessstudio geschickt. Ich habe ihr eine Mitgliedschaft geschenkt und dann auch nochmal einen Personal Trainer. Was passiert, wenn ich Sie jetzt heute anrufe? Morgen habe ich keine Zeit, weil ich ins Training gehe. Und ich habe übrigens am Freitag noch einen Personal Trainer. Er sagt, was? Also es ist jetzt 83. Nur zu dem Thema, es ist nie zu spät. Und eigentlich empfehle ich es so vielen Patienten, die auch mit 85 mit so großen Augen anschauen und sagen, ja, gehen Sie ins Fitnessstudio. Ja, so viel zu meinem Monolog hier.
Sehr gut. Wie du den Body Mass Index erwähnt hast, ich weiß nicht, ob du weißt, wie alt der Body Mass Index ist. Der wurde 1823 von einem Adolphe Quecklet, wurde der aus statistischen Gründen, wurde der einfach mal ins Leben gerufen. Dann war der verschwunden. Bis 1918 hat kein Mensch mehr von diesem Body Mass Index geredet. Dann hat ein Dr. Kaup hat nach dem Ersten Weltkrieg, um neue Soldaten zu rekrutieren, hat er diesen Index wieder ins Leben gerufen. Dann hieß das Ding Quecklet-Kaup-Index. Dann war der wieder verschwunden. Dann in den 70er Jahren hat dann Ansel Keys, hat in seiner Studie da mit der Fettleibigkeit, hat er da hat er da diesen Body Mass Index wieder mit ins Boot geholt. Dann haben die Versicherungen angefangen, den als Risikofaktor zu sehen. Und 2000 hat die WHO den aufgenommen. Also das ist allein schon mal interessant, die Geschichte zu sehen. Und dieser Quicklet-Kaup, der hat das nur gemacht aus rein statistischen Zwecken. Der hatte also gar nichts rein interpretiert, was heute da gemacht wird. Ne? Und bei euch ist ja so, ihr messt ja nicht nur mit der Inbody-Waage. Ich meine, du siehst ja auch im MRT, wenn du einen Querschnitt siehst von einem Bein, von einem Menschen, der trainiert ist und von einem Menschen, der untrainiert ist. Was ist passiert? Die haben beide den gleichen Umfang. Und wenn man dann reinschaut, dann sieht man aber, bei dem einen sieht man einen aktiven Muskel, bei dem anderen sieht man viele Fetteinlagerungen und die Atrophie, also die Sarkopenie der Muskulatur. Das Gefährliche ist ja im Alter, dass das über sehr viele Jahre kaschiert wird. Das heißt also, die Waage zeigt das gleiche Gewicht an, aber im Körper verändert man sich. Und das wird lange kompensiert. Das heißt, der Muskelverlust, der wird mit Fetteinlagerung kompensiert und man schaut auf die Waage und sagt, ist doch alles safe. Und da, denke ich mal, ist das Problem. Und oft wird ja immer wieder gesagt, ah ja, ich bin jetzt schon so alt, du hast ja schön jetzt deine Mama gebracht mit 80 Jahren, wobei ich sage, das ist ja immer noch kein Alter. Aber es ist nie zu spät, ins Fitnessstudio zu gehen. Mein Satz ist immer, solange du vorbeigehen kannst, kannst du auch reingehen. Und ja, jetzt haben wir schon über die Muskeln gesprochen. Ein Riesenthema, das dich ja auch in der Praxis betrifft, ist dann der Knochenabbau.
Das ist natürlich ein Riesenthema, weil du genau diese Thematik mit dem 30-jährigen Peak Mass Bone, also sprich die größte mögliche Knochendichte, die wir haben, ist deswegen so wichtig, weil das ist unser Referenzparameter, wonach wir die Knochendichte messen. Also wir haben im Prinzip, die Messungstechniken sind im Prinzip auf zwei diagnostische Systeme. Das eine ist eine CT-Untersuchung, das nennt sich dann eine quantitative QCT-Untersuchung. Da wird dann eben ein bestimmter Röntgenstrahl durchgeschickt, der dann misst, wie viel Dichte da durchgeht. Bei der anderen Methode, das ist eigentlich die weiter verbreitete, und da plädiere ich drauf, dass man, wenn man eine Knochendichte messen kommt, sich entweder für die eine oder andere Sache entscheidet. Es gibt noch andere Techniken mit Ultraschall und so, die sind nicht verlässlich. Also wenn jemand über Knochendichte spricht, dann bitte immer an Denken, DEXA-Methode, das ist die sogenannte duale DXA, also oder DEXA-Methode. Da wird an zwei Regionen gemessen, wo eben die Osteoporose am häufigsten stattfindet, an der Wirbelsäule und an den sogenannten langen Röhrenknochen, in dem Fall Oberschenkelknochen. Und da messen wir im Prinzip, das ist eine fast röntgenfreie Untersuchung, also braucht man keine Angst haben vor Strahlung etc. Da sitzt auch der Therapeut direkt daneben, also die Strahlung ist absolut vernachlässigbar. Die neuen Techniken haben auch nur einen Strahl, also sprich super easy. Und da wird eben gemessen, wie ist die Knochendichte des Gemessenen gegenüber eines 30-Jährigen. So, dann klar ist natürlich, der 30-Jährige hat einen Wert, der seit oben ist, und da wird halt prozentual runtergerechnet. Dann gibt es den sogenannten alterskorrigierten Wert, und so rechnet man halt aus, wie viel Prozent und wie viel von der Knochenmasse ist denn da. Und dann gibt es bestimmte Referenzwerte, wo befindet man sich im Normbereich. Im mittleren Bereich nennt man das sogenannte Osteopenie, das ist die knochendichte Minderung. Und dann reden wir von der Osteoporose. Und dann kommen wir in den Bereich, wo wir eben nicht vom Muskelverlust, sondern von Knochenmasseverlust. Und Osteoporose heißt einfach Knochenverlust, der auch kritisch ist, weil erstens sinkt man ein, die Wirbel zum Beispiel werden immer dünner und dünner, man verliert an Körpergewicht, merkt plötzlich, man ist 5 cm kleiner als vor 15 Jahren, gerade wenn man einen neuen Reisepass beantragt, heißt ja, wie groß sitze, und dann wird nachgemessen, ups, da fehlen auf einmal 7 cm. Es ist eben gleichzusetzen mit der Sarkopenie, mit dem Muskelschwund. Es führt halt zu Risiken wie schnelleren Brüchen an Wirbeln, an Oberschenkeln, und es ist auch eine sehr kritische Thematik, weil natürlich hier möglicherweise ein Bruch eines Oberschenkels bei einem 80-Jährigen tödlich enden kann mit seinen ganzen Komplikationsketten. Deswegen ist die Osteoporose so wichtig und gibt uns eben auch einen Baustein über das Aging, und jetzt kommt es eben über das Anti-Aging, wenn wir jetzt darüber sprechen, kann man mittlerweile mit gesicherten Maßnahmen zum Beispiel die Knochendichte wieder hochbringen, und wir sprechen von Knochenschwund, von Muskelschwund, und wir wissen jetzt, was kann man gegen Muskelschwund tun. Da hilft natürlich nicht das einmal Training mit Elektroden auf dem Körper 20 Minuten die Woche, sondern da hilft halt eine Stimulation des Muskels 3, 4, 5 Mal die Woche. Und das ist das, was wir einfach predigen, dass man, gerade wenn man eben auch Beschwerden hat, es mit vielfachem Training und mit guten Übungen vielfach in den Griff kriegt. Und das ist das, wo eigentlich wir Therapeuten oder Mediziner sagen, dass vieles sich selbst erledigt, wenn man halt entsprechend kräftiger wird, Stabilität kriegt und in Bewegung bleibt.
Ja, und wichtig ist, dass es auch knochenspezifische Reize sein müssen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Butterfly-Übung mache, dann hat das keine Auswirkung auf meinen Radius oder auf meine, also Speiche beziehungsweise auf die Elle oder auf den Oberarmknochen, sondern dann muss ich halt die Brustpresse machen, damit ich knochenspezifische Reize setze. Genauso ist es, wenn ich meinen Strecker, meinen Beuger trainiere, dann habe ich zwar Reize, die den Muskel aktivieren, aber nicht knochenspezifisch jetzt am Femurkopf eine gute Wirkung haben. Das heißt, da muss halt eine Beinpresse gemacht werden oder wenn man halt gut genug ist, kann man auch eine Kniebeuge trainieren. Das heißt also, auch da kommen wir noch ein bisschen drauf zurück. Und vor allem, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, Felix, hatten wir auch schon einen Podcast über Osteoporose. Das heißt also, wenn man da ein bisschen mehr wissen möchte, kann man sich da gerne mal reinhören. Ja, dann sinkt natürlich mit dem Alter auch der Stoffwechsel, damit wir so das so ein bisschen kategorisch durchgehen. Das heißt also, mit zunehmendem Alter verbessert sich die Insulinsensitivität an den Zellen. Insulinsensitivität kann man sich so vorstellen. Unsere Zellen, die haben Türen, wo die Nährstoffe rein und raus können. Und damit diese Türen geöffnet werden müssen, brauche ich einen speziellen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, das ist das Hormon Insulin, was dann diese Zelle öffnet, damit also die Nährstoffe rein und raus können. Und diese Türen, diese Schlösser, wenn die nicht richtig genutzt werden oder überstrapaziert werden, dann passen die Schlüssel nicht mehr. Oder wenn ich ganz viele Türen habe und ständig zieht es hier in der Bude, weil halt ständig Durchzug ist, dann wird man irgendwann hingehen und sagen, die Tür hämmer ich zu und die Tür hämmer ich zu und da mache ich nur noch einen kleinen Schlitz rein. Genauso funktioniert das bei den Zellen auch mit dieser Insulinsensitivität. Dann sinkt mit zunehmendem Alter auch der Grundumsatz. Das heißt also, wenn man früher mit, ich sag jetzt mal, 2800 Kalorien sein Gewicht gehalten hat und dann 30 Jahre später nimmt man bei 2800 Kalorien zu, das heißt, der Grundumsatz verringert sich, die Fettverbrennung verschlechtert sich, da gehen wir noch genauer drauf ein und das ist auch der Grund, warum viele Menschen zunehmen, obwohl sie gleich essen. Und als nächster Punkt, um jetzt den Bewegungsapparat, den aktiven Bewegungsapparat nochmal mit reinzubringen, kommt das Herz-Kreislauf-System dazu. Das heißt, der Herzmuskel, der arbeitet im Alter weniger effizient, die Blutgefäße werden steifer, das heißt, die Aorta, die Körperschlagader, die hat nicht mehr diese Elastizität. Es gibt eine Verschlechterung der Windkesselfunktion, das heißt, sie kann nicht mehr so gut nachgeben, der Blutdruck steigt an. Ja, und dann haben wir noch das Gehirn als letztes und das Gehirn, das verändert sich auch. Das bildet lebenslang neue Nervenzellen und hier kommt natürlich dann die Bewegung ins Spiel. Und man kann sich das jetzt in seinem Körper so vorstellen, um jetzt diese ganze Alterungsprozesse mal zusammenzufassen, kann man sich das vorstellen wie ein Unternehmen. Wenn täglich investiert und modernisiert wird, dann modernisiert sich auch das Unternehmen. Und wenn jahrelang nichts investiert wird, dann veraltet die gesamte Infrastruktur. Und wir hatten vorgestern noch uns unterhalten, ein Kumpel und ich, der auch Dozent ist, und dann kam das Wort Nokia-Handy und alle Alten und Männern und Frauen unter uns, jeder hat ein Nokia-Handy gehabt und irgendwann, ich glaube, die ganze Welt war voll mit Nokia-Handys und irgendwann waren die weg vom Markt. Ne? Und genauso ist es auch. Und unsere Investition, die wir haben, das ist ganz einfach jetzt hier in dieser Folge das Training. Und Felix, warum Bewegung uns biologisch verjüngt? Was passiert denn, wenn ich jetzt trainiere?
Also im Grundsatz ist es ja vollkommen richtig, dass die Bewegung sowohl im kardialen Bereich, sprich im Herzbereich, wie auch im Muskelbereich, erstmal natürlich den Grundumsatz steigern lässt, weil wir natürlich mehr Energie umsetzen. So, wir haben ja in den Zellen haben wir unsere kleinen Kraftwerke, die Mitochondrien. Die stellen uns Energie bereit. Und wie du schon gesagt hast, das ist ein hervorragendes Beispiel. Wenn ich nicht in meine Kraftzellen in die Mitochondrien investiere, dann werden die eingehen. Dann werden die einfach kaputt gehen. Der Körper wird sie nicht reparieren. Sie werden sich nicht vermehren. Das kann ja auch Zellvermehrung nach wie vor ja passieren. Das sind ja Reparaturvorgänge, die da stattfinden. Aber die werden nicht mehr stattfinden. Also werden wir immer mehr Zellkraftwerke verlieren. Das heißt, es wird uns die Kraft ausgehen. Also müssen wir gegensteuern. Das heißt, wir müssen die stimulieren. Wir müssen denen immer wieder sagen, so, ich brauche dich jetzt, ich brauche deine Energie. Dann gibt es die Energie her, holt sich die, repariert oder füllt die Energie wieder auf mit ATP durch die Nährstoffe. Und so ist der Kreislauf immer geschlossen. Insofern ist es deswegen wichtig, weil die Mitochondrien haben wir an jeder Zelle unseres Körpers. Ja? Und unsere Zellen bauen sich ab, aber es bauen sich auch neue Zellen auf. Und was ganz wichtig ist, unsere Reparaturvorgänge, die wir in unserem Körper jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag zu tausend, so millionenfach haben, die werden auch dadurch angeregt, weiterzuarbeiten. Und es ist so, ein Alterungsprozess ist ja nicht nur einfach, dass die Zellen verschwinden, sondern sie gehen kaputt, werden nicht mehr repariert, weil der Körper sie nicht braucht. Also heißt es weg. Ballast, ja. Abfall, Altmüll, versorgen, entsorgen. Heißt aber, wenn wir die Zellen aber brauchen und der Körper sagt, oh, ich muss diese Zellen jetzt alle reparieren, dann wird unser Reparaturmechanismus ständig in Gang. Und das hält uns an allen Ebenen des Körpers, von Kopf bis Fuß, eigentlich aktiv. Und das macht uns auch jünger, in Anführungsstrichen. Ja, dann heißt, die Reparatur der Zellen sind besser. Natürlich gehen auf dem Weg Zellen kaputt, aber es wird nicht in der Masse passieren. Und damit halten wir uns fit. Und das ist so wichtig zu verstehen, was auf zellulärer Ebene passiert, wenn wir Sport treiben. Und das ist auch wichtig, weil wenn wir Sport treiben, dann fordern wir nicht nur unseren Bizeps, unseren Quadrizeps und was auch immer, sondern wir fordern auch unser Gehirn. Denn wir müssen bei der Übung konzentriert sein. Wir müssen die Übung richtig machen. Das heißt, wir sind fokussiert.
Wir müssen die Übung zuerst mal im Kopf durcharbeiten, bevor sie weitergeleitet wird. Ne?
Ja. Und insofern trainieren wir Körper und Seele. Das ist ja was, was nicht Turnfaller Jahren vor 100 Jahren schon gesagt hat. Aber im Endeffekt ist es vollkommen richtig. Denn wenn wir unser Gehirn ausschalten, werden wir die Übungen nicht richtig machen, dann werden wir es ja gar nicht machen. Also das heißt, wir fordern auch unser Gehirn. Dann haben wir natürlich durch das Training steigt unser Blutdruck in gesundem Maße, unsere Herzfrequenz geht hoch, wir pumpen mehr Sauerstoff in die letzten Ecken unseres Körpers, wo dann Sauerstoff und Reparatur und alles, was wir haben, Nährstoffe wieder gebraucht werden, um neues ATP zu bilden, unsere Energie. Und schon haben wir einen großen Beitrag dazu geleistet, dass eben unser Körper sich erhält, repariert und im faktischen Sinne, wenn man so will, ich möchte nicht sagen Verjüngungsprozess, sonst versteht man es falsch, es geht nicht in die eine Richtung, sondern es ist eine Stabilisierung unseres Altersprozesses. Ja, und das ist vielleicht ein guter Begriff zu sagen, was Anti-Aging ist. Wir stabilisieren unsere Gesundheit, unsere körperliche Verfassung und lassen den Alterungsprozess nur sehr langsam zu und vielleicht auf eine Art und Weise, wo wir länger fit bleiben.
Ja. Es gibt ja in der Wissenschaft die sogenannten Hallmarks of Aging, das heißt also Kennzeichen des Alters. Und da wurde die erste Studie, erstmals 2013 wurde die in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und dann jetzt 2023 nochmal umfassend aktualisiert. Und in diesem Modell geht es grundlegend um biologische Prozesse, die den Alterungsprozess antreiben. Und besonders daran, wie gesagt, ist die regelmäßige Aktivität und das Training, die wirken auf viele dieser Mechanismen. Und da gibt es dementsprechend auch, die haben das strukturiert. Das heißt also, die haben gesagt, okay, am Anfang waren das 9 Punkte insgesamt. Das heißt also, auf der einen Seite, du hast ja schon einige Punkte angesprochen, diese genomische Instabilität, das heißt also die Schäden, die in unserer DNA entstehen. Und die DNA ist ja nichts anderes wie eine Bauanleitung in unserem Körper. Und jeden Tag, und du hast ja schon davon erwähnt, entstehen durch UV-Strahlung, durch Umweltgifte oder auch durch normale Stoffwechselprozesse tausende von kleinen Schäden. Und junge Zellen, die können die halt sehr schnell und effektiv reparieren. Mit zunehmendem Alter nimmt die Reparaturfähigkeit jedoch ab. Und hier kommt die Bewegung ins Spiel. Das heißt also, einmal reduziert die Bewegung den oxidativen Stress. Des Weiteren werden die Aktivität der körpereigenen Reparatursysteme werden verbessert und das schützt die DNA indirekt vor weiteren Schäden. Und man kann sich das sehr gut so vorstellen wie so ein altes Kochbuch. Ne? Wenn ich jetzt so ein altes Kochbuch habe und da werden einzelne Seiten werden beschädigt, erkennt das jeder, man hat da den Löffel, hat das Buch liegt da flupp, hat man da ein bisschen Soße drüber geschüttet, die Seiten werden beschädigt und verschmutzt. Ne? Dann wird das nicht früh genug abgewischt, dann kann man das nicht mehr lesen und dann werden die Rezepte werden mit der Zeit immer undeutlicher und unschärfer. Genauso ist das auch mit der DNA. Ein zweiter Punkt, womit die sich beschäftigen, sind diese Telomere. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Du hast es schon angesprochen, ist ja unsere DNA, die in unseren Zellkernen herumschwimmt. Und diese ist sozusagen unser Kochbuch oder unsere Rezeptmanufaktur, wo eben bestimmte Hormone gebildet werden, Botenstoffe gebildet werden, Reparaturstoffe. Also auf diesen DNA-Strängen, die sind ja sehr lang und ineinander verbunden, sind eben alle Prozesse irgendwie abgespeichert, die in unserem Körper stattfinden. So. Das Problem ist allerdings, dass auch diese DNA brüchig werden kann. Das heißt, wir haben wie alles eine Kette hat einen Anfang und ein Ende. Und leider ist es so, dass halt die Enden irgendwann aufbröseln und kaputt gehen. Aber unser Körper ist ja gut gebaut und dann gibt es da Reparaturstoffe, die docken da an und reparieren diese Enden wieder. Nicht in jeder Zelle. Zum Beispiel, wenn wir eine Krebszelle anschauen. Eine Krebszelle ist ja eine Zelle, die entartet, weil die DNA sich nicht mehr repariert. Sie verfällt und produziert auf einmal Stoffe, die sie nicht produzieren sollte oder was auch immer. Und dadurch kann so eine Zelle entarten. Das ist ein anderes Thema. Aber diese Telomere ist im Prinzip in der Medizin gesprochen Reparaturvorgänge an dieser DNA, dass die eben intakt bleibt. Und je länger eine DNA intakt bleibt, kann sie die wichtigen Botenstoffe produzieren, für was sie gemacht wurde. Und das ist auch ein bisschen in der Medizin so der Schlüssel und Drehpunkt bei der Anti-Aging-Medizin, wenn wir jetzt natürlich sehr ins Detail steigen, ob man Medikamente vielleicht haben kann, die diese Unterstützung, diese Reparatur oder die DNA stabil machen. Es gibt tatsächlich, ich sage mal vorsichtig, ganz ja, glaubhafte Studien von bestimmten Präparaten, die sowas unterstützen. Ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, weil das wäre an sich schon allein eine ganze Stunde, die man nehmen kann, die zum Beispiel Radikale, die solche DNA-Stücke kaputt machen, das sind so Stressfaktoren, die eben Blutschwimmen, Radikale entstehen durch bestimmte Reaktionen im Körper, das sind die zum Beispiel diese DNA kaputt machen kann, dass die abgefangen werden können etc. Und so kann man es jetzt beschreiben, dass wir Stoffe brauchen, die unsere DNA wieder reparieren und stabilisieren, damit die möglichst lang erhalten bleibt. Ich hoffe, dass ich es jetzt gut beschrieben habe, dass es verständlich ist.
Ich stelle mir das ja immer so vor, ich bin da immer so ein bildhafter Mensch, ich habe immer so Bilder im Kopf. Für mich sind die Telomere, die ja an dem Ende von dieser DNA hängen, sind für mich wie so kleine Kunststoffkappen an den Enden von Schnürsenkel. Und wenn man da immer wieder die Schnürsenkel neu in die Schuhe da reinwurschteln muss, gerade so Bergschuhe zum Beispiel, so alte Lederschuhe, wo dann so Metallkringel sind, ne, dann wie jedes Mal werden da so ein bisschen, werden die immer kürzer. Ne? Und diese Telomere, die schützen ja diese Chromosome bei jeder Zellteilung. Und ja, irgendwann werden die halt immer kürzer und wenn sie dann zu kurz sind, dann können die Zellen sich nicht mehr richtig teilen. Das heißt, ich kriege nicht mehr die Schnürsenkel richtig in die Schuhe rein. Und da hast du vollkommen recht, da gibt es einige oder mittlerweile schon zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass bei körperlichen aktiven Menschen, dass sich da sozusagen die Telomere bei denen, wenn sie körperlich aktiv sind, länger sind als bei Menschen, die inaktiv sind. Und hier scheint ein regelmäßiges Training, eine Aktivität von dem Enzym, das ist die sogenannte Telomerase, zu fördern, sodass diese Telomere teilweise erhalten bleiben. Es gibt auch Untersuchungen jetzt mittlerweile über Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, dass sich da auch die Telomere zum Teil auch wieder verlängert haben ein bisschen. Also man sieht, Altern ist nicht ein Prozess, wo ich sage, okay, da kann ich nichts dafür, das war's, sondern wir haben das in der Hand. Und ein nächster Punkt, der auch noch interessant ist, ist ja dann die Genetik. Ne? Und das ist ja immer, Felix, das ist eine Ausrede, die wirst du ständig in deiner Praxis hören. Ne? Ich kann ja nichts dafür, ist die Genetik. Ne?
Oder die Drüsen.
Ja, genau. Und Genetik ist nicht unser Schicksal. Das ist jetzt, das sind vielleicht Schwachstellen, die wir haben, aber letztendlich entscheidet immer, werden die aktiviert, werden die eingeschaltet oder werden sie ausgeschaltet? Und wenn ich jetzt trainiere, und du hast ja schon selbst gesagt, durchs Training wird die Mitochondrienbildung aktiviert, das heißt, der Muskelaufbau, der wird aktiviert, es werden Enzyme produziert, die antioxidativ sind, das heißt also entzündungshemmende Prozesse werden dann ganz einfach angeleitet und die Gene, die können wir uns so vorstellen wie so eine riesengroße Bibliothek und nicht jedes Buch wird gelesen. Bewegung entscheidet aber mit darüber, welche Bücher wir öffnen und welche im Regal stehen bleiben.
Was ich noch hinzufügen will, weil wir jetzt gerade von diesen Telomeren und von möglichen Medikamenten, also nur, dass man jetzt nicht den falschen Eindruck kriegt, es gibt irgendwas hier in der Apotheke, was man kaufen kann und dann werden die Telomere produziert, sondern das sind zum Teil Medikamente, die in der Krebstherapie verwendet werden, die eben solche Eigenschaften bei gesunden Menschen haben sollen. Aber ich glaube, es gibt eine ganz Handvoll von Präparaten, die man gar nicht in der Apotheke kaufen muss, nachweislich, und das ist immer das, wo ich hinaus will, warum Sport so wichtig ist, ist ein gesundes Krafttraining und zwar dann aber auch mit entsprechenden Ruhephasen. Das ist ganz wichtig. Also Schlaf ist ein absolutes, wie sagt man, ein absolutes Kriterium für ein gesundes Leben, ausreichend Schlaf. Dann haben wir die radikale Stressreduktion, ja, unser Stress, unser Cortisol, das ständig auf Anschlag ist, ja. Andere schädigende Substanzen wie Rauchen, Nikotin, auch Alkohol. Also wenn man jetzt mal ganz, ja, wie sagt man, päpstlich sein will, dann sind das alles genau die schädlichen Substanzen, die unsere DNA angreift. Aber das war jetzt nur ein Ausflug in diese Telomere-Geschichte, die wollte, also das heißt, wir brauchen gar nicht zu einem Mediziner zu gehen. Wir können eine Handvoll von Verhaltensregeln aufstellen und können da eigentlich das Bestmögliche für unsere Telomere, Schrägstrich auch für unsere Gene machen, weil unsere Gene sind zwar vorgegeben, aber die entscheidende Frage ist, welche Gene benutzen wir, welche Gene fördern wir und welche Gene lassen wir einfach den Bach runtergehen. Ist schon richtig, dass wir unsere Gene nicht beeinflussen können. Wir können nur die Aktivität der gesunden Gene nutzen. Und wenn ich Sport treibe und zum Beispiel eine gute Ausdauer habe, dann werde ich andere Gene benutzen, wie wenn ich zum Beispiel unsportlich bin. Und dann werden diese, nennen wir es mal, diese Sportgene einfach runtergefahren. Wie du gesagt hast, die werden in der Bibliothek verschwinden und entweder man findet sie vielleicht mit 80 dann wieder, ja, zum Beispiel, oder sie sind weg und man wird dann sich wundern, dass man mit 75 nicht mal drei Stockwerke problemlos hochgehen kann. Also das heißt, im Endeffekt ist es schon ein ganz großes Thema, was mit diesen Genen, mit dieser DNA, das ist natürlich ein extremes Thema, weil man natürlich da noch ehrlich gesagt in den Kinderschuhen stecken. Ja, wir glauben zwar schon vieles zu wissen, wir kennen die Genfunktion, wir kennen vielleicht schon jedes Gen, das ist alles richtig gut. Wir wissen aber nicht, wie wir sie ansteuern können. Meiner Meinung nach wird es früher oder später darauf hinauslaufen, dass wir viele Krankheiten durch gezielte Gentherapien, wenn zum Beispiel wirklich ein Gen kaputt geht, weil die DNA kaputt gegangen ist, vielleicht austauschen können durch RNA-Techniken und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Also im Grundsatz gebe ich dir recht, die Gene sind vorgegeben, wie wir sie benutzen, liegt an uns selber.
Du hast aber ja schon ein paar, du sprichst immer ganz viele Dinge an. Ich muss mir hier einen Block nehmen, alles mitschreiben, damit ich das wieder auffangen kann. Also, du hast viele Dinge angesprochen, wo du gesagt hast, das sind nicht unbedingt Medikamente, sondern das sind Dinge, die wir täglich um uns haben. Dazu gehört natürlich wieder, ich bin ja der Mensch mit der Ernährung immer wichtig. Das heißt also, eine gesunde Ernährung, wenig Fast Food, wenig Convenience Food, frisch, genügend, wir reden ja immer 5 am Tag, genügend Gemüse, farbenfroh essen. Wir haben ja gehört, der Tod der Vitamine ist die Zeit. Das heißt also immer dafür achten, darauf achten, dass das frisch ist, was wir essen, dass es geschonend zubereitet wird, dass man zum Teil frisch, zum Teil leicht gekocht ist, dass man auf genügend Ballaststoffe schaut und dann natürlich auch auf die Proteine, weil die DNA besteht ja aus Eiweiß. Das heißt also, um das Ganze zu reparieren, brauchen wir Baumaterial und da ist die Proteinsynthese ein Prozess, der ja durch Training nochmal angeregt wird. Das heißt also, durch regelmäßiges Training wird auch immer wieder repariert und der Körper, wir müssen nicht immer vom Aufbau reden, sondern wir müssen auch davon reden, wie der Körper mit den Zellen umgeht. Und da gibt's ja ein schöner Begriff. Das ist die sogenannte Autophagie. Du hast da schon so ein bisschen davon angedeutet. Das heißt also, Autophagie bedeutet ja eigentlich sich selbst essen. Das klingt irgendwie so, ne? Aber beschreibt einen ganz lebenswichtigen Prozess, weil die Zelle baut alte oder geschädigte Bestandteile ab, recycelt die. Also auch der Prozess ist sensationell gemacht. Wenn wir über Recycle sprechen und Outsourcing und so weiter, die Zelle zeigt uns das ja alle schon. Und wir wissen, dass Bewegung zum einen, aber auch ein Hungern über eine gewisse Zeit, und das sind wir wieder beim intermittierenden Fasten, also weniger essen, als der Körper braucht, dem Körper Pause geben, dafür sorgt, dass dieses Recycle-System oder Programm aktiviert wird und die Zelle funktionsfähig erhalten bleiben. Das ist so, wie wenn du jetzt dir vorstellst, du hast eine Werkstatt, und dann hast du da Maschinen drinstehen, die eine Maschine geht kaputt, denkst du, ach komm, ich kaufe mir eine neue, stellst sie da rein, dann ist nochmal eine Maschine kaputt, dann kaufst du wieder eine neue und am Schluss hast du ganz viele kaputte Geräte da drin und hast keinen Platz mehr für funktionierende Geräte und die Autophagie macht nichts anderes, die sorgt einfach für Ordnung, dass man da Platz hat.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich würde sogar noch ein anderes Beispiel, das mir letztens spontan eingefallen ist. Es ist wie bei einem Elektroauto. Wir fahren elektrisch und wir machen die Navigationsanlage an, wir machen Klimaanlage an, wir lassen das Radio laufen, wir machen alles und wundern uns, dass die Batterie schnell zu Ende geht. So, klar, weil überall wird Leistung verbraucht, überall. So, unser Körper macht es, weil wenn wir jetzt viel Energie zu uns führen, dann verbraucht er die natürlich nicht, sondern die wird halt gespeichert überall, ja, in dem Fall in Fett, was ungesund ist, weil es wieder hormonelle Dysfunktionen macht. Wenn wir also jetzt den Fokus drauf legen, uns nur auf die Fahrt zu setzen und dann die beiläufigen Sachen weglassen, dann fokussiert und dann kann unser Körper auch sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf den Energieverbrauch. Und das ist eben, wenn ich zum Beispiel Stress reduziere, wenn ich Sport mache, mich auf den Sport fokussiere, Ausdauersport mache. Das sind alles so Momente, wo wir den Körper wieder auf Spur bringen. Und auch das Fasten ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Fasten über mehrere Tage, was natürlich vielleicht ein anderer Aspekt ist. Aber wir reden jetzt vom Fasten zum Beispiel einfach, dass man am Abend was isst und dann erst wieder am nächsten Mittag was isst. Ja, da gibt's ja diese klassischen korrigiere mich bitte, genau. Das sind diese klassischen Intervalle, die man macht, weil man dem Körper einfach die Zeit gibt, die Energie zu verbrauchen oder zu verpacken. Auch diese Eiweiß-Protein-Supplementierung, also Zugabe des Körpers, ist, ich sage mal so, wenn man sich vernünftig ernährt, im Prinzip eigentlich ausreichend, außer man ist eher im Leistungsbereich, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt auf Muskelzuwachs bin, dann brauche ich das Eiweiß, das Protein von außen, das ist ja dann in der Menge manchmal sehr schwer zu erreichen, wenn man sich das mal ausmisst, wie viel Protein man eigentlich bräuchte. Ja, dann kannst du dir gleich jeden Tag 800 Gramm Hähnchen und am besten das Ganze noch in zwei Kübel Skier reinmischen, weil es einfach unglaublich schwierig ist. Dann ist natürlich mal auch okay, wenn man dann zum Beispiel ein Proteinriegel oder halt ein Proteinshake zu sich nimmt. Aber es kommt immer auf den Verbrauch an. Das ist eben nicht ein Garant für Muskelaufbau. Ich musste mir letztes Mal so schmunzeln, als jemand gesagt hat, oder waren es wir, wo wir letztes Mal über Kreatin gesprochen haben, so nach dem Motto, ich verstehe jetzt gar nicht. Nee, das war eine andere, da hat er gesagt, er versteht jetzt gar nicht, dass er eigentlich gar keinen Muskelzuwachs hat, obwohl er jeden Tag Kreatin nimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Da musst du trainieren, ja. Das Gleiche ist mit dem Eiweiß. Das ist nicht so, dass damit der Bizeps dicker wird, ja, sondern das ist
richtig.
Genau.
Die Mitochondrien hast du schon angesprochen, das Mitochondrien, unser Körper hat ganz viele Mitochondrien. Die Lebensdauer der Mitochondrien ist so zwischen 25, ja, bis maximal 120 Tage. Das heißt, das ist wieder wie in der Bibliothek, Bücher, die nicht gebraucht werden, die werden irgendwann mal rausgeschmissen. Und so ist mit den Mitochondrien auch. Und wir wissen, dass durch Training, sowohl durch Krafttraining als auch durch Ausdauertraining, mehr Mitochondrien gebildet werden und dadurch sich die Energieversorgung in nahezu allen Geweben verbessert. Dann gibt es noch als siebten Punkt, gibt es dann noch die sogenannte zelluläre Seneszenz. Das heißt also, es sind alternde Zellen. Das heißt also, manche Zellen, die hören auf, sich zu teilen, sterben aber nicht ab. Und stattdessen bleiben sie im Gewebe und setzen dann entzündungsfördernde Botenstoffe frei. Und diese sogenannten senescenten Zellen, die tragen wesentlich zu chronischen Entzündungen und zu vielen altersassoziierten Erkrankungen bei. Und wir wissen in diesen Studien, die da gemacht wurden, ich bin immer noch bei diesen Hallmarks, wissen wir, dass regelmäßig körperliche Aktivität die Anzahl von diesen Zellen reduziert und wir eine bessere Funktion fürs Immunsystem haben. Dann haben wir noch die Stammzellenschöpfung. Das heißt also, die Stammzellen, die sind für unser Körper, für die körpereigene Reparaturreserve ganz, ganz wichtig. Die erneuern Muskeln, Haut, Blut und viele weitere Gewebe. Und die nehmen im zunehmenden Alter ihre Aktivität ab. Und hier gibt es auch wieder die Ergebnisse von diesen Studien, dass Training die Funktion von verschiedenen Stammzellenpopulationen unterstützt. Und gleichzeitig die Regenerationsfähigkeit im Körper verbessert. Und dann haben wir noch eine veränderte Zellkommunikation. Das war die sogenannte chronische Entzündung. Und das hat man dann Inflammaging genannt. Also man hat eine Kombination aus Inflammation und aus Aging genommen und hat das dann Inflammaging genannt. Was damit gemeint ist, sind einfach chronische Entzündungen, die als Mitverursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz und vielen anderen Erkrankungen dienen. Und diese Entzündungen, die sind nicht, Felix, so wie wir die Entzündungen kennen, mit Entzündungsmediatoren, Schmerz, Schwellung, Rötung und so weiter, sondern das sind so Silence Inflammations, die sind still. Und diese Entzündungen, da wissen wir jetzt auch, dass regelmäßiges Training senkt also Entzündungsmarker, die wir messen können, und wirkt damit wie so ein natürliches entzündungshemmendes Medikament.
Und das ist genau von dem ich sprach, dass bei uns im
Ja.
Körper ständig Entzündungsreize laufen. Es sind nicht nur die einfachen Verletzungen, aber es kann ja zum Beispiel anstrengendes Training auch sein, dass man dort Muskelentzündungsprozesse freisetzt, die wiederum dazu führen, Muskelwachstum, Myokine freizusetzen, also Stoffe, Botenstoffe, die wiederum die Muskeln aktivieren. Das ist ja der Sinn und Zweck, aber eine Verletzung natürlich auch reparieren. Das ist ja das, was bei uns
Ja.
zum Glück den ganzen Tag passiert, dass von außen einwirkende Einflüsse repariert werden, von innen passierende Reaktionen. Also das macht unseren Körper so besonders und dem müssen wir natürlich auch aufrechterhalten. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, ich sage noch, kommen wir wieder zurück zum Sportthema, ja, weil der Sport ist nun mal eine einfache Möglichkeit, ob ich jetzt einfach nur spazieren gehe oder ob ich jetzt in ein Studio gehe oder ob ich daheim mich auf ein Cyclingrad setze oder wie auch immer. Letztendlich ist es so, die Bewegung, die kardiale Stärkung, die Pumpfunktion, der Kreislauf, das sind alles ineinandergreifende Funktionen, die für mich elementar sind, um einen Körper lang gesund zu halten und eben genau diese kleinen mikroskopischen Prozesse am Laufen zu halten.
Ja, und ich bin immer noch bei diesen Hallmarks, weil, wie gesagt, wir haben jetzt diese neuen Mechanismen uns angeschaut und da wird ganz klar deutlich, dass ein Training sich nicht nur auf einen einzelnen Bereich unseres Körpers ausübt, sondern es verbessert nicht, also nicht nur die Muskulatur, es schützt nicht nur das Herz, es stärkt auch nicht nur die Knochen, sondern Bewegung greift tief in die Biologie von unseren Zellen ein und beeinflusst zentrale Prozesse des Alters gleichzeitig. Und genau deshalb bezeichnen viele Altersforscher regelmäßige körperliche Aktivität heute als das wirksamste nicht-medikamentöse Anti-Aging-Maßnahme oder nicht Medikament, sondern Maßnahme, die wir kennen. Und man hat ja 2023 zu diesen neuen Hallmarks hat man ja noch drei weitere dazu gebracht. Und da hat man einmal die chronische Entzündung, das Inflammation. Dann hat man die Dysbiose des Mikrobioms, also auch ein Riesenthema, mit reingebracht und dann auch nochmal eine beeinträchtige Makroautophagie. Das heißt also, durch diese, das sind ja Forschungen, die da gemacht wurden, wissen wir jetzt, zeigt uns die Evidenz, dass regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining die viele dieser Alterungsprozesse gleichzeitig günstig beeinflussen kann. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum Bewegung als eine der effektivsten Strategien des gesunden Alters gilt. Und wenn ich ein Auto in der Garage stehen habe, das jahrelang nicht gefahren wird, dann fährt das nicht mehr richtig. Ne? Nicht nur, weil es alt ist, sondern weil es nicht benutzt wird. Also ich kann da Paradebeispiel nennen. Ich hatte ein Auto, das stand beim Händler, sollte verkauft werden und ich wollte einen gewissen Preis haben und der Händler hat auch keine Lust gehabt, da großartig das Auto zu verkaufen. Und dann stand das Auto ein Jahr dort, bis dann irgendjemand kam und hat gesagt, das Auto hätte ich gern und dann ging's los. Da war die Dichtung kaputt, die Dichtung kaputt, die Dichtung kaputt, einfach weil es nicht genutzt wurde. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir trainieren. Und du hast schon gesagt, Muskelmasse ist ja eine Altersvorsorge von uns. Und du hast auch schon Dinge angesprochen, wie diese Myokine, die die Muskulatur ausschüttet. Das heißt, bei jeder Kontraktion werden sogenannte Myokine ausgeschüttet. Da gibt es verschiedene, die man vor 15 Jahren hat man die ersten Myokine festgestellt. Da haben wir das Interleukin 6, wir haben Irisin und wir haben ein BDNF, also Brain Different Neurotrophic Factor, der dazu führt im Gehirn, dass immer wieder neue Zellen gebildet werden. Dann haben wir noch das Myonektin, die also auf unseren Körper wirken. Und deswegen geht man auch mit der Zeit hin und sagt immer mehr, dass die Skelettmuskulatur heute zunehmend nicht nur als Bewegungssystem ist, sondern auch gleichzeitig ein endokrines Organ. Und dieses endokrine Organ, das hat eine Wirkung auf unseren Blutzucker, auf den Fettstoffwechsel, aufs Immunsystem, auf die Hormone, auf die Gelenkstabilität, die Knochen, die Wärmeproduktion. Und deswegen wissen wir heute, dass Menschen mit einer höheren Muskelkraft geringere Sterblichkeit haben, weniger Diabetesrisiko haben, weniger Stürzen, ein geringeres Demenzrisiko und eine bessere Mobilität. Und deswegen wissen wir, wir können das Herz können wir trainieren, wir können unser Gehirn verbessern, wie wir schon festgestellt haben, durch eine Bewegung, die findet immer zuerst im Kopf statt. Das heißt, das ist wie Kreuzworträtsel lösen. Das Gehirn anstrengt, so strengt auch eine Bewegung an und da brauchen wir das. Und dann geht es natürlich dann noch um jetzt, die Zeit rennt uns ja schon wieder weg, Felix, dass wir dann einfach mal hingehen, damit die Leute wissen, was ist denn jetzt wichtig, wie viel Krafttraining muss ich denn machen, wie oft soll ich Ausdauertraining machen. Also da haben wir ja auch dementsprechend eine gewisse Studienlage schon und das sieht ja so aus. Krafttraining, wie oft in der Woche, was würdest du empfehlen?
Also ich denke, eine gute Kombination, auch jetzt im höheren Alter betrachtet, denke ich mir, dass dreimal die Woche mit Sicherheit eine gute, auch mit Erholungspausen gerne auch vier. Am idealsten wäre es zum Beispiel, dass man sagt, man macht noch eine Mischung, dass man vielleicht auch so in dein Krafttraining aufteilt, dass man einen Teil oben, also obere Körper, untere Körper. Dann, was sicherlich ein hervorragendes Training ist, ist unser Lieblingsgerät, unser Senso Pro, weil wir natürlich mit dem Gerät auf einer wackeligen Unterplatte stehen, mit so Bändern und dann mit anderen Bändern sozusagen. Wir trainieren eigentlich, und das ist die maximal Koordinativkraft, die man sozusagen machen kann, volle Kraft im Gehirn. Wir müssen uns maximal konzentrieren. Wir müssen die Beine und die Arme gleichzeitig bewegen, unseren Rumpf stabilisieren. Also unser Kopf, unser Gehirn wird maximal gefördert. Dann wird der ganze Körper trainiert. Also das finde ich ist zum Beispiel ein hervorragendes Training. Es ist auch anstrengend, aber jetzt nicht im Sinne, dass man schweißgebadet runtersteigt, aber ja, es ist eine wahnsinnig zerebrale, also Gehirntätigkeit, die sicherlich hoch anspruchsvoll ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein gut ausgewogenes Training mit einem guten Personal Trainer, den die sicherlich dort immer wieder gut antrennen werden, die das dann gut zusammenstückeln für Jung und Alt, das macht eigentlich die Quintessenz. Wie ein gutes Rezept, wo man sagt, naja, ich habe die alles, was ich habe, die ganzen, wie sagt man schön, Inhaltsstoffe eines guten Rezeptes, bringt natürlich nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich sie zusammensetzen muss und wie ich sie anwenden muss. Und deswegen ist es genau das Entscheidende, mit Ihren Fachmann zu Fachfrau, Fachmann zu sprechen, um dann zu sagen, was ist das beste Training? Was will ich denn eigentlich erreichen? Will ich mehr eine Leistung im Ausdauer haben? Will ich mehr eine körperliche Stabilität haben? Will ich vielleicht auch einfach nur eine gute körperliche Bedenz haben, also das sind so die Sachen, wie schmeckt dann das Gericht zum Schluss, ja.
Okay, also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Krafttraining 2 bis 3 Mal in der Woche, eventuell 4 Mal, wenn man splitten möchte. Man sollte 6 bis 8 Grundübungen sollte man drin haben. Trainer macht aus dem Grund Sinn, weil wir eine progressive Belastungssteigerung brauchen. Das heißt also, man muss mit zunehmender Zeit das Training immer wieder verändern. Man muss mit zunehmender Zeit auch das Training intensivieren. Das heißt also, vielleicht mehr Sätze trainieren, vielleicht die Pausen verkürzen. Also das gehört ja alles mit zur Progression. Wichtig ist der Fokus auf großen Muskelgruppen. Dann beim Ausdauertraining, da sagt ja die WHO so 150 Minuten pro Woche, wenn es moderates Training ist, wenn es um mehr, das ist das Minimum, optimal wären ja 150 bis 300 Minuten pro Woche oder 75 bis 150 Minuten Ausdauertraining, aber dann intensiv. Das kann zügiges Gehen sein, das kann Radfahren sein, kann Schwimmen, kann Joggen sein. Die Beweglichkeit ist noch ganz wichtig. Man sollte täglich so 5 bis 10 Minuten sollte man sich dehnen, mobilisieren der Wirbelsäule, Hüfte, Schulter, Sprunggelenke ist wichtig. Und dann hast du jetzt schon angesprochen, natürlich das Balance oder die Gleichgewichtsfähigkeit sollte man auch 2 bis 3 Mal in der Woche trainieren. Ob das jetzt ein Einbandstand ist, ob das jetzt ein Tandemgang ist, ob das jetzt koordinative Übungen sind. Bei uns, wie gesagt, der Felix und ich, wir sind ja ein Fan von diesem Sensor Pro. Das heißt, da hast du gleich ein ganzes Konzept, ein ganzes Programm dazu. Wenn du dann vielleicht noch einen E-Gym-Zirkel machst, dann hast du einen computergesteuerten Trainingszirkel, wo eigentlich das ganze Training mit einer Progression abläuft, wenn du das regelmäßig trainierst. Auch das kann man sich sehr gut zeigen lassen. Ja, und dann natürlich Alltagsbewegungen, Treppe steigen statt Aufzug, kurze Strecken zu Fuß gehen, nicht immer gleich das Auto verwenden, regelmäßig Bewegungspausen bei sitzenden Tätigkeiten auch und so. Auch das ist ganz wichtig.
Ja.
Felix, und jetzt schaust du auf die Uhr und dann sagst du, wo ist die Zeit hin? Ne? Also ich hätte noch
Ja,
ungefähr 20 Minuten machen können,
die
aber
hätten wir noch einige Themen. Aber ich glaube,
ja.
die Quintessenz ist einfach, Leute, lebt gesund, beobachtet euren Körper und vor allem macht Sport. Ja, macht Sport. Wenn
Ja.
ihr jetzt keine Lust habt für Volleyball oder Radfahren, dann ist einfach das Fitnesstraining, das Krafttraining, und das hat sich ja, wie du schon richtig gesagt hast, herauskristallisiert als das ultimative Therapeutikum für Anti-Aging. Und das kann ich
Ja.
so fest unterschreiben.
Also wenn wir eins für heute oder wenn wir heute nur vielleicht einen einzigen Gedanken mitnehmen, dann ist es ganz einfach. Alter ist unvermeidbar, da sind wir uns einig. Die Gebrechlichkeit dagegen häufig nicht. Das heißt also, jede Trainingseinheit ist eine Investition in eure Zukunft. Die stärkt nicht nur eure Muskeln, sondern auch euer Herz, euer Gehirn, eure Knochen und eure Selbstständigkeit. Und es ist nie zu früh und vor allem es ist auch nie zu spät, damit zu beginnen. Und ja, da würde ich sagen, Felix, vielen Dank, ne?
Ich
Auch
danke dir
für
auch
an
für
dich
die
schon mal
tolle
und dann uns
Präsentation und für die
beteiligen.
Durchführung. Wunderbar. Vielen Dank und liebe Grüße aus München.
Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass viele praktische Impulse für euch und für den Alltag dabei waren. Wenn euch dieses Webinar gefallen hat und ihr noch tiefer in diese Themen rund um Training, Orthopädie, Sport, Medizin, Ernährung, gesundes Leben eintauchen möchtet, abonniert gerne unseren Podcast. Ja, unser Podcast für die, die es noch nicht gemerkt haben, Fit und Fundiert von Primetime Fitness mit Thomas Kani und Dr. Felix Söller. Dort erwartet euch regelmäßig neue wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig alltagstaugliche Folgen mit praxisnahen Tipps, vielen spannenden Fallbeispielen und Antworten auf die Fragen. Und heute habe ich gesehen, da sind keine Fragen im Chat geschrieben worden. Das heißt, ich glaube, wir haben das alle sehr gut rausgearbeitet, dass gar keine Fragen entstanden sind. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Training. Bis zum nächsten Mal, nächsten Mittwoch.